Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier beim Le Brunch in Episode 3455 des Insert Moin Podcasts am 11. August 2024 sind Manu, Micha und Michi für euch am Mikrofon. Guten Aloha. Morgen, ihr beiden.
Aloha, aloha.
Bisschen Games, Croissants und Liebe verteilen. Das ist unsere Aufgabe auch diese Woche. Das werden wir wie immer tun mit vielen schönen Games. Jeder von uns hat was mitgebracht und danach sehr variantenreichen News und Headlines, bevor wir wie immer auch beim Mailbag eine spannende Frage beantworten. Wichtige Ansagen gibt es heute, glaube ich, keine diese Woche, oder Manu?
Nö, nur wieder der Reminder, wir treffen uns auf der Gamescom und in dem Zuge natürlich auch eine Gamescom-Pausenwoche, weil wir da einfach zu sehr eingespannt sind. Also das die stimmt. Gamescom findet statt von heute aus gesehen in genau einer Woche, also am 19. August fahren wir Richtung Köln. Das heißt, in der Woche 34, ab dem 19. August machen wir eine Insert Moin Pause. Vielleicht machen wir spontan irgendwas, wenn wir vor Ort Zeit haben, aber erfahrungsgemäß ist es immer besser, da jetzt mal eine Urlaubswoche reinzuplanen. Und wenn wir irgendwie dazu kommen, machen wir dann einen Recap gegen Ende der Woche, je nachdem, wie wir das schaffen. Aber ihr könnt uns trotzdem sehen, also Anne und ich sind ja bei IGN engagiert, machen dort den offiziellen Gamescom-Stream. Das heißt, Anne könnt ihr ganz viel auf der Bühne sehen, mich auch hin und wieder. Ich bin eher mit der Orga beschäftigt und ihr rennt beide ja auch auf der Gamescom rum. Das heißt, wir gucken dann, dass wir in der Woche drauf dann Gamescom-Zusammenfassung machen. Ja, also vom 19. Genau. Genau, man kann euch lesen dann auf IGN, ganz genau. Und am 20., das ist der Dienstag, da treffen wir uns. Also da könnt ihr uns live und in Farbe sehen, zum Anfassen.
In vollem Volumen,
genau. Könnt gucken, ob unsere Körper zu unseren Stimmen passen. Und zwar am 20. August ab 18 Uhr im Lost Level in Köln. Könnt alle kommen, alle, die zuhören, alle vorbeibringen, alle Freunde und Freundinnen mitbringen. Und wir schauen dann gemeinsam die ONL dort auf einer Leinwand und können davor und danach noch quatschen. Und wenn ihr Unterstützer und Unterstützerin seid dieses Podcasts, dann meldet euch über Patreon und Steady an dem dort angegebenen Link an. Dann kriegt ihr noch einen Gin Tonic oder ein Getränk eurer Wahl von uns spendiert. Ich freue mich drauf.
Genau, in der vergangenen Woche gab es auch zwei wunderbare Premium-Episoden bei uns im Podcast-Feed, nämlich einmal Random Encounters, Sexy Baldur's Gate 3 im ersten Teil, ein Mehrteiler. Das ist, klingt ja genauso episch wie das Abenteuer, auf dem die ganze Episode basiert. Unbedingt reinhören, sehr, 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 sehr spannend. Auch ohne Cliffhanger kann ich verraten, ohne größeren, aber man will trotzdem hören, wie es weitergeht. Und zu Hyper Light Breaker, dem Nachfolger von Hyper Light Drifter, sowas. Da gibt es ein Interview auf Englisch mit dem Art Director Daniel Moll und Character Artist John DeRigi bei uns im Feed. Auch sehr, sehr spannend, unbedingt reinhören. Gut, dann kommen wir doch zu den Games. Ich habe ein sehr gutes Game gezockt und möchte eröffnen mit der Frage, wisst ihr eigentlich oder was denkt ihr, wie viel Zeit vergeht zwischen einer Stage in Super Mario Bros. 3?
Weißt du, wie lange eine Stage dauert?
Nee, nicht wie viel Zeit in der Welt von Mario, in der Lore, in der großen Welt vergeht, wenn er dann eine Stage beendet hat und zur nächsten auf der Landkarte wandert. Nee, nicht in Super Mario Bros. 3, aber in dem Spiel, was ich gespielt habe, nämlich Kitsune Tales. Das ist ganz stark angelehnt an Super Mario Bros. 3, also ein 2D-Plattformer in Pixeloptik, sieht auch genauso aus von den Farben, Formen und Pixelanordnungen und Größenverhältnissen wie Super Mario Bros. 3. und steuert sich auch identisch, was ich einen wahnsinnigen Erfolg empfinde, weil ich habe noch nie ein Spiel gespielt, das sich 1:1 genauso spielt, als hätte Nintendo das jetzt nochmal rausgebracht. Also man könnte sich fast vorstellen, die haben irgendwie Super Mario Maker benutzt, um Kitsune Tales zu entwickeln, was sie nicht gemacht haben. Aber es spielt sich wirklich 1:1. So der Jump ist genau gleich lang. Es gibt Kostüme und alles, die Weltkarte zwischendurch. Da gehe ich gleich noch ein bisschen im Detail drauf ein. Und in Kitsune Tales ist es so, wenn man eine Stage beendet hat, dann vergehen genau 4 Monate und wir haben die nächste Jahreszeit. Dann geht es also so von Sommer zum Herbst, vom Herbst in den Winter und vom Winter in den Frühling. Und das ist auch ganz wichtig, denn anders als Super Mario Bros. 3 erzählt Kitsune Tales auch eine kleine Geschichte. Wir sind nämlich die kleine Füchsin, die heißt Yuzu. Ist eine Kitsune, also so eine eine Fuchsdame. Und sie bekommt den ersten Auftrag als Messenger, muss sie eine Nachricht überbringen, wird dann noch von ihren Eltern mit so einem magischen Brief verabschiedet und wir durchlaufen so eine normale erste Plattformer-Stage. Dann kommen wir am Ende an und dann passiert aber was und es ist Sprachausgabe auf Englisch, professionell eingesprochen und es wird fast so wie in einem, ja, nicht einem Rollenspiel. Also es wirkt so ein bisschen wie so ein altes Final Fantasy Rollenspiel, wenn dann auf einmal diese 2D-Figuren zu sehen sind und man Sprachausgabe hört und Story hat. Die wird immer erzählt, ist immer so 2-3 Minuten quasi zwischen den Stages und unsere gute Yuzu wird in ein Love Triangle eingezogen. Nämlich einmal ist da Kiri, ist auch so ein Kitsune, sehr interessiert an ihr. Ich habe das Gefühl, die raucht irgendwie Pfeife oder so. Die hat jedenfalls immer so einen kleinen Rauchschwaden so vor dem Mund hängen. Also entweder ist sie immer sehr außer Atem oder sie raucht halt als 2D-Sprite. Und eine menschliche Magierin namens Akko. Die ist auch ganz scharf auf Yuzu. Und dann haben wir also diese 3 weiblichen Hauptcharaktere, ja, die alle eifersüchtig aufeinander sind, Kiri und Akko sind eifersüchtig, weil sie beide auf Yuzu stehen.
Das wäre geil, wenn so eine Love Story mal bei Mario reinkommen würde, oder?
Ja, es ist ja eigentlich eine drin, aber sie wird halt nie wirklich vertieft, so wie es hier total passiert.
Ja, aber wenn da so richtig Drama wäre zwischen Mario und Luigi, die verstreiten sich, reden nicht mehr miteinander, müssen zum Mediator bei Toad, weißt du so.
Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen, wie das ist, wenn man Kitsune Tales spielt.
Ich finde aber wie nah dran das ist. Also selbst diese Drehung mit diesem Schweif, diese roten Schuhe, das ist ja ein 1:1, die gleichen Animationsphasen.
Ganz genau. Und die Story ist aber wirklich nochmal, also man kann sie überspringen komplett, wenn man da jetzt gar keinen Bock drauf hat. Das Spiel wurde vorher vermarktet mit einem ganz starken LGBTQ-Ansatz und hier unsere queere Story und alles. Das muss ich sagen, hätte das Spiel gar nicht nötig gehabt, denn es ist A, spielerisch gut und B, finde ich, erfüllt es das am Ende auch nur so halb. Also ja, natürlich geht's da um eine lesbische Beziehung dann zwischen diesen Hauptcharakteren, aber ja, mei, es ist halt auch nichts so was Besonderes, wenn man es jetzt dann halt auch ernst nimmt. Und ich finde es fast ein bisschen schade, dass es dafür ja nicht missbraucht wurde, aber wurde halt stark in diese Ecke gestellt, in der Hoffnung wahrscheinlich so Aufmerksamkeit zu kriegen. Hätte es gar nicht nötig gehabt, denn auch spielerisch ist es absolut über alle Zweifel erhaben. Ich will diese eine Story noch zu Ende erzählen, denn in dieser ersten Welt, die so ist wie so eine Einsteigerwelt, ist halt wie gesagt diese 4 Monate, die immer vergehen und man merkt so richtig, wie Kiri eifersüchtig wird auf Akko, weil sie halt mehr macht, diese Heilerin mit der Yuzu, mit uns als Hauptcharakter. Mhm. Und dann wird, weil ja gar kein Bösewicht eigentlich in dieser Story bisher existiert, wird sie zum Bowser. Dann entführt nämlich Kiri die Akko und sperrt sie ein in so ein Elementargefängnis. Und dann müssen wir also, um sie dann zu befreien, einmal durch die halbe Welt reisen und alle japanischen Guardians, die Mächte, die Schlüssel einsammeln, um dieses Elementargefängnis am Ende wieder aufzubrechen. Und es gibt auch hinten raus noch einen richtig coolen Twist, über den ich nicht sprechen kann, aber ich will ihn zumindest ankündigen, einfach weil das dem Spiel sonst nicht gerecht wird, wenn man denkt, das ist einmal nur so ein Mario-Abenteuer, was man von A bis B durchspielt und dann ist es vorbei. Das ist hier in diesem Fall definitiv nicht so und es gibt so einen richtig coolen Twist am Ende noch, der das Spiel dann auch nochmal sehr viel größer ist, macht. Spiel ist ja so 8 Stunden, würde ich sagen, aber eigentlich mindestens doppelt so lang. Mhm. Ich sage, mehr will ich nicht sagen, aber okay, es gibt mehr als genug zu tun. Ich will auf die Kostüme eingehen, die sind nämlich alle mega süß. Also man kann Ninja werden oder man kriegt so ein kleines Hai-Kostüm, das ersetzt quasi den Frosch von Super Mario, dann kann man halt besonders gut springen. Ein Samurai kann man sein, als Ninja kann man auch so Sachen werfen, hier Wurfsterne. Es gibt ein Vogelkostüm, mit dem man besser fliegen kann. Ein Feuerdrachenkostüm, mit dem man dann Feuer speit. Da sieht man aus wie so ein kleiner Charmander. Oder ein Eispinguin.
Hat es denn deiner Meinung nach genug eigene Ideen oder ist es schon echt zu nah dran am Originalspiel?
Für mich ist es überhaupt nicht zu nah dran. Es ist überall, du siehst halt die Elemente und es gibt auch noch nicht nur auf Super Mario Bros. 3 Elemente. Es ist halt auch Super Mario World zum Beispiel drin. Oder die Türen, wenn man in so Türen reingeht, die sehen 1:1 so aus wie in Super Mario Bros. 2 in der USA-Version. Also es ist so ein wilder Mix. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, Kiri, also der Bösewicht, ist so ein bisschen eine Referenz an Sonic und Tails, also an Tails. Da läuft nämlich immer so ein Fuchs hinterher dann. Und dann sieht das auf einmal genauso aus, als würde so ein Sonic-Spiel spielen, wo ja Tails ständig hinter Sonic herrennt, obwohl man Tails nicht wirklich steuert in dem zweiten Teil, wenn ihr euch daran erinnert. Also es ist, wenn man genauer hinguckt, eigentlich in diese ganze Retro-Ära ein großer Liebesbeweis dafür. Und ganz viele Details stecken drin. Ein wahnsinnig gut ausgearbeiteter CRT-Filter, den man dazu schalten kann, der auch so mit Subpixel-Layouts arbeitet, also wirklich nicht nur Scanlines hat, sondern richtig cool aussieht. Da hätte ich mir gewünscht, dass man ihn in seiner Intensität noch anpassen könnte. Er ist entweder an und dann hat das Spiel einen ganz anderen Look, also auch verwaschene Farben, so als wären sie halt mit Composite-Kabel angeschlossen an so einen ganz alten Fernseher, genau CRT. Oder man hat halt so einen krass cleanen Look, so als würde man jetzt Super Mario Bros. 3 auf einem Emulator in so einem Pixel-Sharp-Look spielen.
Ist denn so vom Spielgefühl auch wie Super Mario 3? Also vom Look sieht es ja schon aus. Ist auch so Physik und wie die Figur sich steuert.
Genau gleich. Es gibt einen Unterschied, der mich total verwirrt hat. Aber ich müsste da auch noch mal genauer überlegen. Wie habt ihr es in Erinnerung? Ich weiß, in Super Mario World ist es so, wenn man von oben auf einen Gegner fällt, den man schon einmal besprungen hat. Also wenn man springt ja den Gegnern immer auf den Kopf und dann liegen sie da häufig rum, wie die Koopas. Ne? Mhm. Die liegen dann auf dem Rücken in ihrer Schale da. Und wenn man drauf fällt, aber den Sprintknopf gedrückt hält, dann nimmt man sie ja in die Hand und hat sie in der Hand. Richtig? Das ist Super Mario World. Aber ich weiß nicht, wie ist es in Super Mario Bros. 3? Denn in Kitsune Tales ist es, wenn man von oben dann drauf fällt, dann kickt man sie direkt weg, ohne sie in die Hand nehmen zu können. Okay. Um sie in die Hand nehmen zu können, muss man wirklich daneben stehen, den Knopf gedrückt halten und dann dagegen laufen. Dann kriegt man sie in die Hand. Warum rede ich da so detailliert drüber? Es ist tatsächlich super wichtig, weil dieses Spiel halt genau dieselbe Physik benutzt für teilweise später richtig schwere Level. Also man muss Gegner auch so mittragen und dann hochspringen, sie weg, sie loslassen, nach vorne schießen und dann, wenn sie von der Wand zurückgehen, dann draufspringen, um eine erhöhte Plattform zu erreichen. Also dieses Level wird am Ende tatsächlich erfordert, damit du weiterkommst. Es sei denn, du benutzt das Fliegerkostüm. Und das haben sie auch ganz klug gemacht. Es gibt nämlich die Möglichkeit, drei verschiedene Schwierigkeitsgrade zu wählen. Einmal, du kannst so viel Kostüme und hast so viel Geld, wie du willst und fängst immer da an, wo du gestorben bist und kannst dann einfach zum Beispiel das Flügelkostüm auswählen, das Vogelkostüm und dann fliegst du halt einfach hoch und hast es halt auch geschafft. Dann kommt es einem so ein bisschen vor, als würde man Kirby-Plattformer spielen, die ja auch sehr, sehr einfach sind. Wenn man da die Luft einsaugt, kann man ja auch einfach über alles rüberfliegen. Oder man macht es halt super, super hardcore schwer, spielt es halt auf, du wirst immer wieder an den Anfang vom Level zurückgesetzt. Und darfst die Kostüme nur am Anfang von dem Level auf der Hauptkarte auswählen. Dann ist es halt wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Und ich finde halt gut, dass einem die Wahl gelassen wird. Ich spiele es auf dem normalen Schwierigkeitsgrad die meiste Zeit und hatte eine Wahnsinnszeit. Es ist definitiv schwieriger als Super Mario, wie heißt das aktuelle, Wonder? Das ist deutlich einfacher. Ich weiß, da sind später hinten raus auch ein paar anspruchsvolle Sachen dabei. Aber hier geht's schon fast in Richtung Kaizo Mario Level, also diese besonders schweren Fanmade Marios, die hier auch später freigeschaltet werden, wenn man das Spiel durchgespielt hat, gibt es dann halt noch ein paar schöne andere Ideen. Oh nein, ich könnte noch weiter erzählen. Es gibt noch eine Passage, wo auf einmal alles aussieht wie Doom. Ne? Bist in so einem Ego-Shooter-mäßigen Ding und gehst so, ja, gibt es halt auch. Gehst du so durch so ein Wolfenstein-mäßiges Level und musst so ein Geisterhaus durchforsten. Oder das Licht mit dir mittragen. Da ist es dann so ein bisschen Donkey Kong Country, ist halt auch mit drin. Also es ist durch und durch gelungen. Ich würde nur sagen, hier und da merkt man, es ist nicht von Nintendo, weil nicht jeder Level absolut perfekt designt ist. Man merkt hier und da, wie zum Beispiel die Münzen verteilt sind. Erstens gibt es nichts, wenn du 100 Münzen hast, da es kein Lebenssystem gibt, was ich klug finde. Ja, warum? Okay. Es ist eh blöd gewesen, weil Mario immer, es gibt immer irgendwie Leben, aber wenn du Halle verlierst, dann hast du auch keinen großen, dann fängst du halt neu an.
Die Münzen sind einfach Traditionen gewesen.
Ja. Und hier sammelst du halt unendlich Münzen, um sie dann im Shop für Kostüme zum Beispiel auszugeben. Okay. Aber wie diese Münzen verteilt sind, das fand ich so ein bisschen random. Die sind irgendwie überall und auch nirgendwo und so richtig Mühe gegeben, um alle Münzen zu sammeln, habe ich mir nicht, weil sie halt nicht so richtig Relevanz hatten für mich. Das hat sich ein bisschen unbalanciert angefühlt. Und es gibt natürlich hier und da noch eine Sache, kann ich durchaus, glaube ich, sagen, ist am Ende von Welt 1. Die Endgegner sind auch so ein bisschen mit der Psyche des Hauptcharakters verbunden. Also man kommt da in diese Situation, dass man dann tanzt mit Kiri am Anfang. Oder eigentlich erst mit Akko, aber dann später mit Kiri. Und dann will Kiri einen ersten Kuss wagen und man sieht nur ein Ausrufezeichen und die Psyche unserer Hauptcharakterin fällt in ein tiefes Loch und das wird dann symbolisiert mit so einem riesigen Stiefel und das ist der erste Endgegner, der dann versucht, einen so niederzutrampeln und man muss den Gegner, der diesen Stiefel trägt, dann dreimal auf den Kopf springen, um den ersten Endkampf zu besiegen. Fand ich insgesamt irgendwie so schön deep und cool gemacht. Also durch und durch, große Empfehlung. Kitsune Tales heißt das Ganze und ist auf Steam erhältlich, kostet glaube ich 20 Euro.
Das ist cool. Ja, ich hatte das mal gehört, dass es rauskommt, aber mir war gar nicht so bewusst, dass es so liebevoll gemacht ist, weil das sah jetzt auf dem ersten Blick nicht so detailliert, also ich hätte mir jetzt anhand der ersten Bilder nicht denken können, dass diese Details drin sind. Ich glaube, da muss man schon jemanden drüber reden hören. Das sieht nämlich eher auf den ersten Blick aus wie einer von 500 Millionen Pixel-Plattformern.
Ja.
Aber das Bild setzt sich zusammen, wenn man dann deine Erfahrungsberichte damit reinbringt. Würde ich echt gerne aber dann selber mal ausprobieren. Wobei ich ehrlich gesagt, ich bin erst so mit Super Mario World so richtig.
Ging mir auch so. Mario World war mein erster eigener Plattformer. Davor habe ich nur Giant Sisters gespielt auf dem T64. Ja.
Ich habe erst Jahre später mit dem NES Mini, also mit der Mini-Konsole, halt so ein paar der Klassiker damals nachgeholt. Das einzige NES-Spiel, das ich damals mit Freunden gespielt habe, nach der Schule, war Chip und Chap, weil man das halt zweit spielen konnte.
Auch ein cooles, ja.
Das war ganz cool. Ich glaube, da hört es schon auf. Also ich glaube, dieses Fußballspiel, das im Bundle mit dabei war, hab den Namen gerade vergessen, wo man die Leute so mit dem Ball auch wegtreten konnte und so. Ich glaube, das hieß einfach World Cup Soccer.
World Cup Soccer, genau. Ja, das für Game Boy und NES, ja.
Richtig. Und das sind so, also da bin ich noch viel zu jung für NES. Deswegen habe ich viele Sachen damals nicht mitbekommen. Deswegen ist Super Mario 3 auch so mir vorbeigegangen, das erst später, Jahre später gespielt und dann hat das natürlich nicht mal diesen Effekt, ne, wenn man von Super Mario World kommt. Super Mario World habe ich durchgesucht, hätte sogar die Herbstwelt gehabt und so und alle Geheimnisse gefunden und wirklich jeden scheiß Sammelgegenstand eingesammelt.
Auch die Star Road completed.
Alles.
Ja, gibt es hier übrigens natürlich auch, also diese Grenzen. Das ist ja auch in Super Mario World hat ja viele der Innovationen genommen aus Super Mario Bros. 3. Die sind ja relativ nah aneinander erschienen. Ne? Also 1989 Mario Bros. 3 und 91 dann Super Mario World. Und ein paar Sachen würde ich jetzt im Nachhinein sogar sagen, da ist Mario Bros. 3 eigentlich viel ausgefuchster, lustig, als Super Mario World, was dann wo man schon gemerkt hat, das ist das erste Mario von Nintendo für eine neue Plattform mit dem Super NES, wo halt viel Grafik schöner war, aber die komplexeren und interessanteren Stages insgesamt hat meiner Meinung nach Mario Bros. 3. Auch die Weltkarte ist irgendwie interessanter, die Sachen, die da passieren können. Da bewegen sich ja auch andere Charaktere mit rum und wie die Wege aufgeteilt sind, hat mir da insgesamt auch besser gefallen.
Ja, ist aber, das sieht mir irgendwie auch nach einem ganz guten Steam Deck-Titel aus.
Ja, ist auch optimiert, ja.
Ja, perfekt.
Ja, das, so muss das sein. Ja. Also, also du hast mir das jetzt gerade noch schmackhafter gemacht, als ich gedacht hätte.
Hat auch einen schönen Soundtrack. Ich glaube, also dann auch noch dieser japanische Lore-Geschichte, die ja auch mit bei ist, mit den Göttern und so. Mhm. Der Fuchs, also wenn man übrigens getroffen wird, wird man nicht irgendwie ein kleiner Fuchs, eine kleine Yuzu, sondern wird dann, ja doch, man wird ein kleiner Fuchs, aber ist, hat dann gar keine menschlichen Attribute mehr. Also man ist dann so das klassische Animal, das klassische Tier in kleiner Süßform. Fuchs. Und es ist ganz toll, ganz kurz vor dem Ende der Stage, die immer durch so einen Tempeleingang identifiziert werden, ist es am besten, sich nochmal treffen zu lassen, weil es super süß ist, wenn man als Fuchs die Stage beendet, dann niest der einmal so ganz knuffelig als Pixel. So, hatschu! Und das sieht so süß aus. Und das ist halt viel schöner, als wenn man in Menschenform oder in menschlicher Form den Level beendet. Da passiert fast nichts.
Das ist cool. Ja, sieht sehr interessant aus.
Genauso interessant mindestens wie dein Spiel, Micha. Signy, All Guns Blazing.
Ja, das ist spannend, weil das ist wurde sehr lange von Konami angekündigt, vor einiger Zeit sogar. Also es tauchte ziemlich früh in irgendwelchen Listen auf. Und ist jetzt nun eigentlich erschienen. Also Signy, wird das so ausgesprochen? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich, ne?
Ich würde sagen Signy, ja.
Signy.
Oder Signy?
Signy.
Also dadurch, dass alles Großbuchstaben ist, vielleicht C-Y-G-N-I.
Nehmen wir doch All Guns Blazing einfach.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall der Untertitel.
Signy. Komm, wir sprechen es ganz komisch aus. Signy.
Signy. Das klingt ganz toll.
Das klingt richtig...
Nee, aber im Spiel selber, ich habe es kurz angespielt, da steht auch nirgends irgendwie eine Erklärung. Das sind keine Punkte dazwischen. Also es das heißt jetzt nicht irgendwie Commander, your gunship never internally oder irgend sowas. Manchmal haben wir so Spiele ja so blöde Abkürzungsnamen. Das taucht dort nicht auf irgendwie.
Ja, das ist merkwürdig. Ja, auf jeden Fall freut mich das zu sehen, dass Konami so nach und nach so kleinere Titel rausbringt. Die haben vor ein paar Jahren ein Spiel rausgebracht vor zwei, also während der Pandemie, das hieß Getsu Fumaden, Undying Moon. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Das war ein schöner 2D-Titel, so mit im Stil von so japanischen traditionellen Zeichnungen, das mir sehr gut gefallen hat. Und viele meckern ja immer Konami, über Konami ist ja auch wahrscheinlich nicht unberechtigt, aber da scheint sich ein bisschen was zu tun. Also die verändern jetzt mittlerweile so ein bisschen die Strategie, sodass jetzt auch ein paar kleinere Titel rauskommen. Und Signy ist auch einer dieser etwas kleineren Titel, also ein klassisches Shoot'em-up, das durchaus, ich würde sagen, ja, fast Anleihen zum Bullet Hell so ein bisschen hat.
Nicht auf jeden ganz Fall.
Das ist total.
Ich finde es mega eine Bullet Hell. Ja. Für mich sieht es aus wie Ikaruga 2. Mhm.
Ja, Ikaruga trifft es vom Stil auch ganz gut. Also sind sehr viele mechanische Bauten mit drin und man kämpft da hauptsächlich gegen Roboter halt eben und große Maschinen. Und das erste Wort, das mir einfällt, wenn ich das beschreiben müsste, wäre majestätisch. Das allererste, was mir da einfällt. Also dieses Spiel ist in seinen Cutscenes, in der Art, wie die Level inszeniert sind, so wie die Monster inszeniert sind, so oder Maschinenmonster, ich sag mal, also sind halt so große, meistens also wirklich so Kaiju-artige Kreaturen, die aber alle aus Metall bestehen. Und so wie auch der Soundtrack ist, das ist nämlich so ein Opera-Soundtrack, der da so im Hintergrund läuft. Das ist halt alles majestätisch. Das erinnert mich an so etwas ältere Anime-Verfilmungen wie Kashan zum Beispiel. Da gab es in den Mitte der 2000er so einen Film, der in diese Richtung geht. Oder so phasenweise so Szenen wie zum Beispiel, kennt ihr den zweiten Chronicles of Riddick-Film? Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Heißt einfach
Chronicles of Riddick. Das war der Gute.
Das war der Gute, genau. Das war der, wo die Gegner halt alle dieses leicht römische, imperiale Design irgendwie so hatten. Und daran erinnert mich das total. Und du bist eine Pilotin, die kriegt jetzt nicht so eine wahnsinnige Story, sondern du bist einfach da und kämpfst gegen die Dinger. Geht direkt los, gibt ein bisschen Backstory. Diesen Angreifer sind sofort hergekommen, ist aber eigentlich egal. Also da geht es hauptsächlich darum, erstmal richtig viele Gegnerwellen wegzuschießen. Mit der Betonung auf Gegnerwellen, weil majestätisch auch, weil sehr viele Gegnerformationen gerade von etwas kleineren Bots an die Matrix-Filme erinnern. Da gibt es ja diese Viecher in der also außerhalb der Matrix, wenn die in diesen Tunneln unterwegs sind und die dann später auch im dritten Film Zion angreifen. Vielleicht habt ihr diese Bilder noch im Kopf, wie diese Schwärme von Tentakel-Roboter da so durch die Gegend fliegen und das sieht man in Signy sieht man quasi die ganze Zeit in diesen Formationen. Und das gefällt mir mega gut, dieses Spiel. Das ist sehr straightforward. Also man hat eine Schusswaffe. Man kann das ein bisschen aufrüsten mit so Punkten, die man so zwischen den Leveln bekommt. Aber es gibt eine Primärschusswaffe und dann da zusätzlich noch so eine Art Strahlenkanone, mit der du Gegner auf dem Boden anvisieren kannst. Und so musst du immer wechseln zwischen den Angriffen, die quasi mit Gegnern in der Luft stattfinden, mit deinem normalen Blaster, plus die dann halt immer gucken, dass du auf dem Boden nicht attackiert wirst von irgendwelchen Abwehrgeschützen, die du dann natürlich rechtzeitig ausschalten musst. Du kannst nur eine von diesen beiden Waffen gleichzeitig benutzen, deswegen musst du das strategisch verteilen. Und was du auch machen kannst, ist, du kannst die Energie deines Schildes oder zu deiner Waffe halt umlagern. Also wenn du getroffen wirst, dann nimmt dein Schild zum Beispiel ab, aber du könntest dann zum Beispiel sagen, okay, ich kann diese Waffenenergie jetzt umleiten, dann wird die Waffe schwächer, aber ich habe dann dafür ein bisschen mehr ich halte einfach länger durch. Und da kannst du dann halt in Bosskämpfen zum Beispiel, je nachdem, was für eine Phase du da erreichst, kannst du dann halt gucken, dass es strategisch irgendwie passt. Und interessant ist, dass du deinen Schuss mit dem Analogstick steuern kannst. Also normalerweise ist es ja in Shoot'em'ups so, dass du immer so streng nach geradeaus schießt. Hier ist das so, dass man aber den so einen Winkel von, ich glaube, so ungefähr 45 Grad ungefähr hast, wo du nach links und rechts schießen kannst. Das heißt, du kannst also auch Gegner anvisieren, die so leicht schräg auf dich angeflogen kommen und so weiter.
Das hat fast schon was von Dual-Stick-Shooter, aber dass man halt nicht in alle Richtungen ballern kann, nur genau. So einen Winkel. Ja.
Genau, wie in so einem Winkel. Also es erinnert an, es gab Under Defeat damals auf der Dreamcast und später auch als Port für PS3. Das war so ein Shoot'em'up mit einem Helikopter. Und das hatte genau so ein ähnliches Prinzip. Da konntest du den Helikopter nämlich so schräg stellen und dann halt so schräg nach oben quasi in die obere Bildschirmecke feuern. Daran erinnert mich das halt sehr. Hier ist der Winkel nicht ganz so groß wie bei Under Defeat, sondern der ist schon ein bisschen weiter. Und du kannst natürlich aufrüsten. Also es gibt dann später so Homing-Missile, Laser, also es sind hauptsächlich Laser. Und daran geht es halt. Und es lebt sehr davon, dass du gegen Schwärme kämpfst. Also das ist ein Spiel, das ist so ein bisschen sehr darauf ausgerichtet, dass du versuchen musst, deinen Weg durch diese Schwärme hindurch zu arbeiten. Die verhalten sich halt auch wie Insekten. Es gibt dann so später zum Beispiel Level, 7 Stück gibt es insgesamt, aber es gibt zum Beispiel im 6. und 7. Level gibt es halt auch so Areale, wo die sich so verhalten wie wie Insekten eigentlich, wie Fliegen, die irgendwo rumkrauchsen und so. Und du musst versuchen, da irgendwie durchzukommen. Und was ganz cool ist, dass man zwischendurch immer wieder so Abwechslungslevel hat. Also normalerweise kannst du einfach querfeld einfliegen, ohne dass da ein Hindernis ist. Es gibt aber auch Bereiche, wo du gegen Wände stoßen kannst. Und auch eine Sequenz, wo du zum Beispiel sehr schnell einen Anflug hast und dann siehst du immer so eine leichte Farbmarkierung, dass du jetzt ausweichen musst, weil dann sonst irgendwie, keine Ahnung, ein Hindernis ganz schnell an dich entgegenkommt. Also es versucht halt auch immer zwischendurch zu mischen. Und ich finde, hier nochmal majestätisch, es ist einfach insgesamt sehr bombastisch inszeniert. Es ist einfach eine super fette Schlacht, was auch dadurch zum Tragen kommt. Man sieht es halt die ganze Zeit aus der Vogelperspektive. Also man schaut von oben nach unten auf das Schiff. Man schaut insofern auch immer auf den Boden. Und unten auf dem Boden passieren die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Da sind ständig Kampfhandlungen. Also du hast, da laufen dann riesige Walker, wie in War of the World, so ganz langsam entlang. Und du siehst dann, wie die Armee, zu der du gehörst, also die Menschen, wie die da unten halt auch so langsam anrücken. Und da siehst du so ganz winzige Explosionen. Und das ist total geil, wenn dann so ein Walker auf einmal auf dich aufmerksam wird und dann so von unten nach oben steigt und dann zum Boss wird. Sowas fühlt sich einfach geil an. Und das haben die oft so Momente, dass du Sachen schon vorher siehst und die sich vorher so ein bisschen transformieren und dann Sachen passieren. Und auf einmal bist du im Zentrum dieser Aufmerksamkeit. Und ich finde dieses Gefühl von dieser kolossalen Größe der Gegner, gerade bei den Endbossen, die ist so geil eingefangen. Das war mir eine Riesenfreude, das zu sehen. Und es kommt noch richtig gut auf einen großen Beamer. Also das ist kein Spiel, das man auf einem Steam Deck oder so spielen sollte.
Ja, genau das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen. Du redest die ganze Zeit von majestätisch und Übersicht und so. Ich habe es auf dem Steam Deck, das Tutorial gespielt, konnte die Texte gar nicht lesen, weil es halt nicht darauf optimiert ist. Da musste man immer mit diesem Zoom ran, um die Texte überhaupt zu lesen, weil das Tutorial ist echt komplex. Also so viele Kleinigkeiten, die dir dabei gebracht werden. Und dann halt das Spiel selber, es wirkt halt leider auf dem Steam Deck nicht so majestätisch und gut und ist tatsächlich sehr, man stirbt halt schneller, habe ich so das Gefühl. Ich habe es mir dann auch vorgenommen, auf dem großen Bildschirm
man
zu spielen.
Man muss es auf einem großen Schirm.
Auch mit Sound und so, ja.
Also ich würde sogar fast einen Beamer oder sowas empfehlen, wenn ihr das habt. Aber wenn nicht, würde auch ein großer Bildschirm reichen, weil es liegt auch daran, dass man sonst schwer ausweichen kann. Das Spiel spaltet momentan die Shoot'em-Up-Spieler ja auf Steam richtig viele.
Ich wollte gerade sagen, das ist auf Steam richtig schlecht bewertet.
Richtig insgesamt. Schlecht bewertet, weil ganz viele Leute das Spiel nicht lesen können. Und ich weiß nicht genau, was für Spiele die in den letzten Jahren gespielt haben. Ich finde es hervorragend lesbar. Aber wenn man jetzt auf dem Gameboy spielt, dann natürlich nicht. dafür sind die Schüsse zu klein, dafür sind die Raketen, die anfliegen, zu klein. Klar, das braucht schon eine gewisse Größe und auch den entsprechenden Bildschirm, um zu wirken. Und ich finde es, wenn man das hat, dann ist es eigentlich sogar relativ einfach. Also ich war eigentlich überrascht, wie schnell ich da durch die 7 Level gekommen bin auf einem normalen Schwierigkeitsgrad.
Das ist einer der Kritikpunkte, die hier gesagt werden, wollte ich dich auch drauf ansprechen. Die sagen, der erste wäre insgesamt der schwierigste Level und danach käme so eigentlich das, was man ansonsten davor erwartet hätte. Also dass das Spiel fast einfacher wird. Hä? Und
okay. Finde ich nicht. Also finde die eigentlich alle gleich. Also die finde die vom Schwierigkeitsgrad. Es gibt nicht so einen richtigen großen Anstieg. Das ist vielleicht eine Kritik, die man geben kann. Mhm. Muss aber sagen, dass ich am Anfang erstmal die Systeme lernen musste, so ein bisschen, wie das Raumschiff sich verhält und wie das Spiel gespielt werden möchte. Das gibt immer so eine Eingewöhnungsphase, deswegen bin ich auch beim ersten Anlauf dann auch erstmal gestorben. Irgendwann, weil ich es nicht ganz kapiert habe, was will das Spiel. Und vor allem, ich habe nicht verstanden, dass dieser Laser zum Beispiel nur für die Bodentruppen ist und dass es auch einen automatischen Anvisiermodus gibt dafür und so. Das sind so Einzelheiten, die lernt man mit der Zeit. Aber wenn man das einmal drauf hat, dann geht das eigentlich gut durch. Und dann kann man sich, das ist ein typisches Highscore-Spiel. Also ich finde das jetzt auch gar nicht schlimm, dass man das in einem Zug dann durchspielen kann.
Ist doch normal bei Schmups, oder?
Ja, ist doch auch normal. Also ich weiß nicht, worüber die Leute sich beschweren. Also ich bin, es spaltet auch allein wegen der Opera-Musik. Die finde ich großartig. Das passt so gut zu diesem Flair und gibt den Ganzen auch einen anderen Flair. Ich will ja nicht schon wieder irgendwie so ein Cave-Shoot'em abspielen. Das klingt wie jedes zweite Arcade-Game. Mhm. Also das habe ich jetzt 100-mal gesehen. Jetzt, also der Entwickler kommt aus Schottland und der hat, da merkt auch hier, dass da eine europäische Note irgendwie drin ist, also so wie die Designs aussehen. Das ist auch wirklich etwas, das jetzt nicht so typisch japanisch ist und das finde ich richtig cool. Also ich finde das gut, dass dieses Ding halt einen Flair hat und das profitiert auch richtig von den modernen Techniken. Also es ist ein Unreal Engine Spiel und wenn man so Sachen wie HDR oder so anmacht und halt eine richtig fette Anlage hat, dann, wenn dann so ein Ungetüm von oben nach unten so auf diesem Boden prallt und da einfach so eine fette Explosion kommt. Also der erste oder der zweite, ich weiß gar nicht. Das ist auf jeden Fall so eine riesige Kugel, die so Asteroidenfelder auf dich schmeißt. Also die nimmt einfach Gesteinsbrocken und schleudert die auf dich und wenn du die besiegst, dann fällt diese Riesenkugel einfach nach unten und es gibt so eine richtig fette, große Explosion, die so gleißend hell ist, dass der ganze Bildschirm auch einfach einmal sehr hell wird und das sieht einfach super, super cool aus. Und später eine Stage gibt's, da wo es die ganze Zeit im Hintergrund so donnert und blitzt und so. Und man sieht dann halt so unheimliche Gestalten, da werden die Gegner nämlich insgesamt etwas organischer. Die sehen dann so ein bisschen aus wie Unterwasserwesen oder wie die Dinger aus Avatar aus dem ersten Film, die so rumfliegen und die Leute so ein bisschen wuschig machen. So sieht das so ein bisschen aus und das sind von der Optik sehr, sehr gut. So fluoreszierende Lichter. Also sieht so manchmal aus wie so eine Unterwasserwelt und das hat mir extrem gut gefallen. Also ich bin schwer begeistert. Das ist bei Epic jetzt gerade umsonst. Vielleicht gibt es deshalb schlechte Bewertungen auf Steam.
Was, bei Epic umsonst?
Ja,
bei Epic.
Ja, in einer Woche kannst du es umsonst.
Ja, jetzt. Also jetzt gerade, wenn wir aufnehmen, könnt ihr das bei Epic claimen.
Ja, aber eine Woche spielen oder das ganze Spiel umsonst?
Ja, das ganze Spiel ist jetzt
ist ein krass. Programm. Warum das denn?
Zusammen mit DNF Duel übrigens. Das ist ein
Well, it's Epic. Nein, wollen immer noch gegenüber Steam. Das ist halt ein
Epic. Ja, aber bei einem nagelneuen Spiel?
Ja, aber
bei einem neuen Spiel ist es selten.
Also, ist super selten. Na klar, ja, das schon. Wunderlich aber auch, machen Sie schon häufiger, dass Sie auch mal ein neues Spiel für kurzzeitig halt auch in das Programm mit reinnehmen, weil die versuchen halt immer noch wie ihre Nutzerzahlen zu kriegen, weil ansonsten kannst du gegen Steam ja nichts machen. Ich will jetzt Epic nicht irgendwie in Schutz nehmen oder die Strategie auch nicht gut heißen, aber ich will es nur erklären, warum sie es so machen.
Also die haben auch aber auch meistens gute Sachen. Also bei Saturnalia war zum Beispiel eins, das mich sehr
oft gute Gratis-Sachen, aber meistens dann halt Sachen, die jetzt ein paar Monate oder ein Jahr oder so. Aber tatsächlich zum Release, First Day, finde ich erstaunlich.
Ja. Nee, Saturnalia war zum Beispiel auch zum Release. Das hat mich auch gewundert. Also ich hatte das dann schon auf PlayStation gekauft und dann gesehen, Epic ist das ja umsonst. Nur mal so als Hinweis. Also wenn euch das interessiert und ihr habt einen Epic-Account, dann könnt ihr das da mal probieren. Aber das ist ein Spiel, das gefällt mir so gut. Ich kaufe mir das Retail. Das ist cool. Da gibt es nämlich auch eine physische Version, die auch fair bepriced ist. Also kostet 30 Euro, was wirklich ein fairer Preis für ein Shoot'em'up ist. Wenn ich mir so den Querschnitt der Kritiken angucke, dann so, oh, das ist nur 7 Level lang, dann frage ich mich, welcher Shooter ist länger als 7
Level? Ich wollte gerade sagen, Ikaruga ist auch nicht länger, eher kürzer.
Ja. Ich hasse orchestrale Musik, na gut. Dann macht die Musik halt aus. Ich kann das Spiel nicht lesen, keine Ahnung. Also das ist eine sehr, sehr klare Farbsignaletik. Also man kann die Bullets wirklich sehen. Man sieht halt wirklich alle Schüsse.
Ja, du meintest auch, dass unten so viel los ist. Lenkt das nicht zu sehr ab?
Nee.
Auf dem Planeten? Okay.
Es ist wie Ikaruga. Also ja. Du hast ja gerade Ikaruga genannt. Sehr gut. Also wenn du Ikaruga spielen kannst, kannst du das auch spielen.
Man muss aber auch dazu sagen, die Kritik kommt eher von User und User-Score-Rating, der Metascore ist ja relativ stabil mit 73 und hat viele 80er, 82er-Wertungen auch so bekommen. Also auf Kritikerseite ist es besser bewertet als von der Steam- und User-Seite. Mhm. Das muss man schon dazu sagen.
Kann man übrigens auch einen Koop spielen, also zwei Spieler-Modus gibt es auch. Also ich finde, das macht alles richtig. Also ich finde, die Kritik, die ich sehen kann, ist, dass einem die Schwärme irgendwann vielleicht ein bisschen zu dröge werden. Das ist etwas, wenn sie einen zweiten Teil machen, dann würde ich wünschen, dass es ein bisschen mehr Gegnervarianz gibt, mit ein paar mehr unterschiedlichen Formationen oder so. Das wäre ganz cool. Finde ich jetzt aber als Erstlingswerk, also Neeworks, der schottische Entwickler, das ist jetzt deren erstes Spiel, soweit ich weiß, und finde ich trotzdem eine sehr starke Leistung, gerade stilistisch, und ich meine, das Ding spielt eine Stunde. Ne? Also Shoot'em'ups sind darauf ausgelegt, dass du dir immer wieder reinwirfst und nicht eine Stunde berieseln lässt. Ich glaube, ich habe so 2 Stunden für den ersten Durchlauf gebraucht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das ganze Spiel auch so lang ist. Ich finde die Level auch genau richtig lang. Jeder Level geht so 15 Minuten. Ich finde Shoot'em'ups, wo ich 2 Minuten spiele und gerade warm geworden bin und dann irgendwie, und dann ist der Level vorbei, die finde ich persönlich ätzend. Deswegen ist diese Länge jetzt gerade genau richtig. Und aber je nachdem, was für ein Shoot'em'up-Typ ihr seid, werdet ihr wahrscheinlich den einen oder anderen Punkt, den ich jetzt erwähnt habe, mehr oder weniger gut oder schlecht finden. Also, aber ich bin froh, dass das Spiel existiert und dass da jetzt was Cooles Neues rausgekommen ist. Bin sehr, sehr angetan.
Was ich krass finde, ist, dass Ikaruga ist ein Spiel, da habe ich mich halt stundenlang reingearbeitet. Das finde ich ja teilweise so schwer. Man muss es auswendig lernen. Und das finde ich super. Auf eine Art, und dazu der Soundtrack und alles auf Dreamcast, ich habe es damals geliebt. Bestimmt 20 Stunden oder so gespielt, bevor ich da das erste Mal in dem letzten Level war. Das hier sieht hier jetzt ja aber so aus, als würde man alle 7 Level halt innerhalb von 3-4 Stunden gesehen haben, sobald man halt einmal das Spiel, wie du sagst, es richtig gelesen hat. Es ist also schon, obwohl es in der Art ähnlich rüberkommt wie in Ikaruga, ja offensichtlich doch irgendwie viel, viel zugänglicher oder einfacher auf eine Art, würdest du das bestätigen?
Ja, würde ich sagen, genau.
Okay, dann also kann man es halt ganz gut einfach so mal zwischendurch machen.
Wenn du Reizüberflutung gut managen kannst, dann ist es ist sehr, sehr einfach.
Reizüberflutung ist mein Job.
Nee, also ich mag solche Sachen, ich will Dauerexplosionen, also ich habe es in Discord gesagt, so Lieblingsrennspiele von mir sind so Sachen wie Modus zum Apokalypse oder so. Ich werde nicht einfach Rennen fahren, ich will halt das Hochhaus einstürzt, über das ich gerade drüber fahre, und dann kann ich mit einem Monster-Truck einen Motorradfahrer runterkicken, den ich dann überfahre. Solche Spiele will ich spielen. Und das ist genau das richtige Shooter-Ding für mich. Ich will, dass ständig was explodiert und alles in die Luft fliegt. Ich will, dass die ganze Zeit der Bass mein Gehirn zum Rütteln bringt, und das leistet dieses Spiel. Und das ist aber auch ein Titel, den ich deshalb halt auch einfach immer wieder reinschmeiße. Also Ikaruga finde ich auch Hammer. Aber Ikaruga ist auch, finde ich, ein Stück weit frustrierender deswegen natürlich auch, weil ich von dir halt dieses auswendig lernen will.
Hätte das nicht den Soundtrack, hätte ich Ikaruga aufgegeben in der Mitte.
Ja,
das ist nur, weil mich der Soundtrack immer wieder so motiviert, okay, der ist so geil, den höre ich mir jetzt eh nochmal an, und dann ist man wieder im Flow.
Und Signy ist halt so ein Ding, das packe ich halt rein, wenn ich mir wirklich das Gehirn durchpusten will. Das ist so wie eine Stunde Serious Sam oder so. Und finde ich sehr, sehr cool. Also ich hoffe, da kommt ein zweiter Teil, wo sie ein paar der Schwächen, die das Spiel sicher hat, dann halt auch ausgleichen. Aber ich kann es an der Stelle empfehlen, mal ausprobieren. Würde mich auch echt eure Meinung interessieren, weil das ja wirklich sehr, sehr spaltet momentan. Finde ich interessant, was für Reaktionen dieses Spiel auslöst.
Ja, sehr cool. Ich guck's mir auf jeden Fall an. Welche Eigenschaften von Gehirn durchblasen und Bassshaker erfüllt denn Marvel Snap nach den aktuellsten Updates, deiner Meinung nach, Manu? Du bist ja schon wieder der Suchtverfall.
Das Suchtzentrum wird weiter angekurbelt. Ich habe gedacht, ich muss mal wieder ein kleines Update zu Marvel Snap geben, weil ich es immer noch spiele. Es ist wirklich das mit am längsten gespielte Spiel von mir, was ich je in dieser Konstanz gespielt habe, vor allem Free-to-Play. Marvel Snap ist weiter in Entwicklung, im Sinne von Weiterentwicklung. Also da tut sich wahnsinnig viel. Deswegen dachte ich, kurzes Update. Es sind ein paar neue Sachen dazugekommen. Die Grundmechanik ist immer gleich. Jede Woche kommt eine neue Karte dazu, die das Meta ordentlich durchwirbelt. Das machen sie nach wie vor sehr, sehr gut, dass immer wieder Karten angepasst werden. Zu starke Karten werden gebufft. Schwächere Karten werden wieder gebufft. Genau, die anderen werden debufft und so. Also da tun sie wahnsinnig viel. Karten bekommen auch teilweise komplett neue Mechaniken, die dann das Spiel wieder komplett umwerfen. Also wenn man da wirklich aktiv ist, hat man ein sehr aktives Meta, was wirklich sehr, sehr schön zu verfolgen ist.
So wie Hearthstone in der besten Zeit.
In den besten Zeiten, genau. Aber ich finde trotzdem, dass Marvel Snap das immer noch besser macht, weil man eben halt keine Booster kaufen muss. Sondern du kannst dir wirklich die neue Karte, die kommt, kannst du dir über den Season Pass holen und die anderen neuen Karten, die dazukommen, kannst du dir wirklich erspielen. Du kannst dann eben halt so Credits als Belohnung einsammeln und davon kannst du dir dann diese neuen Karten gezielt kaufen und musst keine Booster-Packs öffnen.
Das geht doch aber ging damals, als ich Hearthstone gespielt habe, auch mit dem zu Staub verwandeln und dann eigene Karten.
Du konntest quasi Karten craften, das haben sie irgendwann mal ein, aber der bessere, der effektivere Weg war trotzdem, die Booster-Packs zu kaufen bei Hearthstone. Das war der klassische Magic-Weg. Da musstest du schon sehr viel zu Staub verwandeln. Und du konntest ja nur in Staub verwandeln.
Ich habe viel in zu Staub verwandelt.
Nein, aber du konntest ja nur in Staub verwandeln, wenn du Booster gekauft hast, weil sonst hattest du ja keine
doppelte
Karten.
Hast. Genau,
aber wie willst du an doppelte Karten kommen? Nur durch Booster-Packs. Und Richtig. Hier kannst du halt gezielt einzelne Karten kaufen. Finde ich sehr gut.
Ich würde gerne Booster, die ich noch nicht geöffnet habe, in Hearthstone umtauschen in Marvel Snap.
Ja, das wäre gut. Genau. Was ist neu dazugekommen? Sie haben jetzt endlich diese Allianzen reingebracht. Das war ein lang erwünschtes Feature. Das ist so quasi Community. Also es gibt noch keine Friends-List. Ich kann nicht dich direkt als Friend irgendwie hinzufügen und dann dich herausfordern, sondern da muss man immer über diesen Invite-Code gehen. Das haben sie immer noch nicht gemacht. Aber sie haben jetzt Allianzen gemacht. Das heißt, es gibt jetzt die Insert Moin-Allianz. Die heißt Croissant Crusaders.
What?
Croissant Crusaders, CRC. Aha. Da hast du halt so ein Allianz-Tag vor deinem Namen, wenn du da reingehst. Und das sind so ein kleines Gimmick. Also du bist dann in der Allianz drin mit den ganzen Leuten und kannst dir dort, es gibt ja so Aufträge, so Daily Quests, wie man aus den Free-to-Play-Spielen das so kennt. Und wenn du die Daily Quests erledigst, kriegst du halt Gold und Belohnungen und Credits. Und da gibt's jetzt halt noch Allianz-Quests. Da kannst du dir drei neue Aufgaben sozusagen nehmen, die du dann für die Allianz erledigst. Also keine Ahnung, gewinne ein Match mit 8 so Cubes. Und wenn du das schaffst, kriegst du 50 Punkte für das Allianz-Konto. Und dann hast du halt Allianz-Belohnungen, die du als Gruppe sozusagen freischalten kannst. Ja, wenn die Gruppe das schafft, innerhalb einem gewissen Zeitraum diese Punkte zu sammeln, dann kriegen alle nochmal diese extra Belohnung. Ist jetzt kein großes Ding, aber ist so der erste Schritt Richtung Friends List, weil du dann dort jetzt eben halt auch schon deine Leute, deine Kollegen hast und kannst in diesen Allianzen, wie man das auch so kennt, halt einstellen. Du willst nur mit Leuten spielen, die auf dem und dem Rang sind. Du hast einen Discord-Server, du bist irgendwie freundlich, du hilfst dir oder du bist irgendwie kompetitiv und so weiter. Also das ist so der erste Schritt, so quasi die Beta-Phase zur Friends List. Das ist aber jetzt nicht die große Neuerung, die dazu kam, sondern jetzt ganz neu ist ein Liga-Modus. Also es gibt jetzt eine temporäre Liga. Marvel Snap ist ja so aufgebaut, dass du während einer Saison, die dauert immer 4 Wochen, da hast du dann immer ein Oberthema aus dem Marvel-Universum. Also es gab dann jetzt zum Deadpool-Film gab es natürlich, Deadpool hat Marvel Snap übernommen, waren ganz viele Sachen im Deadpool-Theme gehalten, neue Deadpool-Karten und so weiter. Und jetzt die neue Saison ist Young Avengers und das ist dann immer 4 Wochen lang eine Saison. Und in der Saison arbeitest du dich einfach im Ranking hoch. Ja, du kriegst dann halt immer Rank-Bonus. Alle 10 Stufen gibt es dann so eine kleine Belohnung. Und dann, wenn du aber halt genug spielst und du bist Rang 100, dann war Infinite. Dann ist halt quasi das Endgame und da ist dann so eine Art Liga. Dann siehst du halt deine weltweite Statistik, dann steht dann dran, du bist auf Platz 25.873. Und das ist ja wenig motivierend. Und deswegen haben sie sich jetzt überlegt, machen sie so temporäre Ligen. Also es ist jetzt seit vorgestern gibt es jetzt die erste Beta-Phase, das ist die Deadpool-Liga. Die wird dann auch immer thematisch so sein. Die dauert nur 3 Tage, also vom 8. bis zum 10. August. Das heißt, es ist jetzt am Sonntag, wenn ihr das hört, ist schon die erste wieder vorbei, aber die wird dann jetzt regelmäßig stattfinden. Und dann wirst du einfach mit 30 Leuten, die ungefähr dein Ranking haben, zusammengewürfelt. Und diese 30 Leute spielen ganz normal Marvel Snap und für jeden Gewinn kriegst du irgendwie 100 Punkte, für einen Verlust verlierst du wieder Punkte. Und das heißt, innerhalb dieser kurzen Zeitspanne kannst du dich dann innerhalb dieser 30 Leute emporarbeiten, was natürlich sehr viel motivierender ist, als gegen die komplette Menschheitsgeschichte irgendwie in den Ranking anzuzeigen. Weil jetzt gucke ich da so rein und jetzt bin ich halt Platz 6 innerhalb dieser 30 Leute und bin total motiviert, weil die ersten 3 Leute kriegen dann eine spezielle Karte, kriegen eine spezielle Emote mit Deadpool, den du halt nur dort kriegst. Ja, also du hast wirklich einen kleinen Anreiz innerhalb dieses Kosmos, da jetzt den ersten 3 eine der Podestplätze einzunehmen. Hat mich jetzt seit gestern auf einmal wieder sehr viel mehr motiviert zu spielen, weil du jetzt mehr auf diese kleineren Belohnungen hinarbeiten kannst. Und sie haben jetzt gesagt, das ist jetzt so diese erste Testphase, die kostet nichts. Du bist automatisch drin, du spielst ganz normal und bist automatisch in dieser Liga, egal ob du willst oder nicht, aber es stört ja auch nicht. Und dann werden sie jetzt eben immer, so wie ich es verstanden habe, wahrscheinlich immer eine kostenlose Liga anbieten und du kannst dann, wenn du eben möchtest, dann auch in die höheren Ligen aufsteigen und da werden sie dann wahrscheinlich ein Bezahlmodell. Also sie haben nur gesagt, dass sie jetzt gerade kalkulieren und gucken, wie das dann aussieht, aber dass du dann eben für Bezahlung, wahrscheinlich auch gegen Echtgeld, aber vielleicht auch kannst du diese Goldwährung, die es gibt, einlösen, um dann in die nächst höheren Ligen zu steigen, wo dann die Belohnungen auch besser werden. Also das ist jetzt so die nächste Monetarisierungswelle, die Marvel Snap sich da ausgedacht hat. Aber es wird halt eben auch mehr Belohnungskram ausgeschüttet. Also da tut sich echt ordentlich was und ich habe immer noch sehr viel Motivation, weil die Karten einfach Spaß machen. Und gerade, wenn man dann immer den Bezug hat, also jetzt gerade bei Deadpool und Wolverine halt im Kino gewesen und dann die passenden Karten dazu zu sammeln, irgendwie ein Emote mit Deadpool zu haben, das ist, wenn man Marvel mag und Kartenspiele mag, ist das nach wie vor ein außerordentlich gutes Spiel.
Das ist, bin begeistert. Das ist so krass, ja, wie es immer noch so läuft. Also, dass Marvel Snap läuft, dass das ganze Marvel-Ding noch funktioniert, dass die, also auch die Filme so, ne? Und auch irgendwie, dass es immer noch so populär ist, dass es noch nicht zu so einem Fatigue gekommen ist bei Marvel, erstaunlich.
Ja, also jetzt durch Deadpool wieder angeheizt sogar. Also der Fatigue war ja schon so ein bisschen da und Marvel strauchelt ja auch gerade ein bisschen, weil sie jetzt ja da den mit dem Jonathan Majors, der den Kang gespielt hat, ja jetzt auch ein großes Problem gekriegt haben, weil der ja verurteilt wurde und der Disney-Code natürlich das nicht erlaubt, jetzt den weiter als Bösewicht aufzubauen. Das ist ja ein Riesenproblem jetzt geworden, weil der ja für die nächsten großen Avenger-Filme der Hauptgegner ist, war ja der neue Thanos.
Hilf mir mal kurz, war das der Typ am Ende von Quantumania?
Genau, und der in Loki vor allem dann auch aufgetaucht ist.
Loki habe ich nicht gesehen, aber der so in tausendfacher Form in diesem Kolosseum sitzt. Ne?
Ganz genau. Und das war jetzt eben der große Teaser für den großen, für den neuen großen Bösewicht, weil der Kang eben dann in allen Multiversen jetzt der Bösewicht ist und die sich dann so vereinen und bla bla bla. Und das war der große Plan. Und jetzt ist der große Plan halt dahin, weil der in seinem Vertrag drinstehen hatte, jetzt sind wir beim Filmpodcast übrigens, weil der Jonathan Mayer, ich weiß nicht, ob es ein S noch hinten dran ist.
Der Typ.
Mayers, der hat in seinem Vertrag drinstehen gehabt, dass er, also Gerüchten zufolge zumindest, dass er alle Varianten spielt. Also im Marvel-Multiversum gibt es ja die Variants, das heißt, die können ja dann auch von anderen Personen gespielt werden und manche sind so spezielle Beings, die dann in allen Multiversen das gleiche Gesicht haben. So. Und deswegen war in seinem Vertrag drin, dass er alle Variants von Kang spielt und deswegen können sie ihn jetzt nicht ersetzen, weil ansonsten wäre es ja super einfach gewesen zu sagen, der Kang, den ihr kennt aus Quantumania, ist tot und hier ist ein neuer anderer Schauspieler, der jetzt diese Rolle übernimmt. Das konnten sie nicht machen. Und deswegen haben sie jetzt ja hier diesen großen Move gemacht und haben RDJ zurückgebracht. Also Robert Downey Jr., der ja als Iron Man gestorben ist im MCU beim großen Finale. Der kommt jetzt zurück und wird jetzt Dr. Doom spielen. Also ein ganz, ganz beliebter, großer Bösewicht aus dem Marvel-Universum, der bisher noch nicht aufgetaucht ist, weil er hauptsächlich eben in den Fantastic Four-Universum eine Rolle spielt. Doom, Fantastic Four gehört jetzt ja wieder zurück. zu Marvel, weil die haben ja die Lizenzen zurückgeholt. Und deswegen kommt Dr. Doom jetzt, Fantastic Four kommt ja auch als Film und Robert Downey Jr. wird jetzt Dr. Doom spielen. Und jetzt ist alles so, what? Also jetzt ist wieder so ein bisschen...
Ich lässt das alles total verliert. Kalt, sorry.
Marvel-Welt ist wieder Feuer und Flamme gerade. Also es ist gerade wieder so ein bisschen ein
echt? Wegen Robert Downey Jr. als Bösewicht?
Ja, es ist polarisiert. Es polarisiert natürlich. Also die einen feiern es total und die anderen sagen, jetzt fällt Marvel gar nichts mehr ein.
Also, glaube ich, falle in die Later-Kategorie.
Ich fand die Marvel-Filme erst dann interessant, als alle Marvel-Fans gesagt haben, jetzt fangen sie an, scheiße zu werden. Witzigerweise. Also als so die Filme wie Eternals oder so kamen und da war ich so, oh, das sind aber interessante Filme, wo kommen die denn jetzt auf einmal her?
Ja, Eternals ist der am wenigsten MCU war.
Ja, den haben die Leute so gehasst und ich fand den total gut, aber ich habe mir den auch nur angeguckt, weil ich die Regisseurin mag, weil ich ihre Filme vorgesehen habe und dieser somber Tone sozusagen, also dieser etwas melancholische Ton hat sich halt in diesen Film rüber gerettet, das mochte ja keiner. Also und aber selbst die anderen Marvel-Sachen, die danach kamen, was ist das, Phase 4 oder wie das heißt, ne?
Ja, so mit, jetzt kommt die Phase 5 dann,
genau. Ja, genau, also mit den Spider-Man-Sachen, auch mit Wakanda Forever und so, das war ja eigentlich alles ganz geil. Ja. Und jetzt kommt der ganze Captain America-Shit zurück, oder wie?
Oder wird das? Ja, also Captain America ist jetzt ja Falcon, also die Serie Falcon ist ja abgedreht. Das
waren die langweiligsten Filme.
Ja, aber der kommt jetzt als ist der Black Captain America jetzt. Also der
okay, Film-Podcast machen wir aber wann anders,
bitte. Genau.
Na gut, aber auf jeden Fall ist das jetzt, weil alle wieder Bock auf Marvel haben, gibt es jetzt auch wieder neue Karten Marvel Snap, weil das ist ja brillant aus Produzenten. Also ich meine, dann kannst du ja einfach neue Karten designen lassen und zack, haben die Leute wieder Bock.
Ich weiß nicht, wo man Marvel Snap anders als IP irgendwie benutzen könnte. Ich mag halt, ich habe so inzwischen so eine Antipathie gegenüber diesem ganzen Kram, dass ich es gerade, ich finde das Spiel super ausgedacht. Ich mag die Leute dahinter. Das scheint ja super als Service-Game irgendwie zu funktionieren. Mhm. Ich will aber nicht Marvel. Warum muss gerade das sein, wo Marvel drinsteckt? Du kannst das nicht irgendwo mit Final Fantasy-Charakteren oder so geben. Das fände ich cool.
Magst du denn DC lieber oder gar nicht Comic?
Ich jetzt?
Ja.
Ne, ich fand Marvel mal okay. Ich habe auch einige, so die ersten Iron Man-Filme habe ich damals gekauft auf Blu-ray und so. Das fand ich schon in Ordnung. Und dann ist es halt vollkommen übergebordet. Genauso wie Star Wars inzwischen für mich nicht mehr erträglich ist mit den 1000 Serien und allem drin und dran. Disney macht das meiner Meinung nach komplett kaputt für mich. Für wirklich mich. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber vieles davon ist schon. Und jetzt habt ihr mich doch in diesen Film-Podcast gerade reingezogen. Super oberflächlich. Das ist mir einfach nicht tief genug.
Stopp, ich krieg den Bogen jetzt zu den News. Ja, bitte. Marvel Snap Überleitung hat auch bekannt gegeben, die Firma dahinter heißt Second Dinner, die das programmieren und die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie wechseln, nämlich zur Godot Engine. Micha, du kennst die ja. Eine kostenlose Engine, die gerade deutlich Aufwind gewinnt, nachdem Unity ja so einen Quatsch da versucht hat zu machen. Und das ist schon ein großer Wurf. Also wenn jetzt Second Dinner mit dem Erfolg, den sie mit Marvel Snap haben, keine Ahnung, was auch immer sie als nächstes Spiel machen, aber die arbeiten sicherlich schon an einem weiteren Mobile Game und vielleicht ziehen sie ja sogar Marvel Snap um auf Godot. Das ist schon eine Ansage, weil da fließt ja ordentlich Geld drüber. Ich weiß nicht, wie das dann bei Godot ist, was die dann damit mitverdienen. Das kannst du uns vielleicht sagen, aber ist das was jetzt Geld in die Kassen für Godot spielt oder eher eine Imagegeschichte?
Das ist eine Imagegeschichte eher, weil Godot ist ja Open Source, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dann vielleicht trotzdem was für die Stiftung machen. Also Godot ist ja halt, der muss ja trotzdem irgendwie maintained werden und finanziert werden und das könnte ich mir vorstellen, dass die dann sagen, okay, da gehen wir was rein.
Aber okay, aber bei Godot gibt es keine Gebühren, die man zahlen muss bei 1 Million Downloads.
Nein, es ist frei. Es ist halt Open Source und so und das wäre natürlich, also ich denke, diese Aufforderung, dann vielleicht ein bisschen was in die Kasse zu schmeißen, damit die Entwicklung von Godot weitergehen kann, ich denke, die kommen so oder so. Und wenn man jetzt kein Arsch ist, dann würde man von diesem Riesenerfolg aus dem Marvel-Topf dann vielleicht auch ein bisschen was reinschmeißen, würde ich jetzt sagen. Aber es gibt keine Lizenz, die sagt, du musst jetzt was draufhauen. Also Godot ist
keine Profi-Lizenz oder so.
Nee.
Weil bei Unreal ist doch so ab 1 Million Umsatz oder so. Davor ist sie ja
auch. Genau, aber erst ab der 1 Million eins. Also wenn du kannst, und das auch laufend. Also wenn du halt irgendwie dann im nächsten Zahlungszyklus dann wieder unter 1 Million bleibst, dann ist es nach wie vor frei. Also immer nur, wenn du dann wirklich den Gewinn darüber machst.
Ja, da wird Marvel Snap deutlich drüber sein, ja.
aber das ist ganz cool, weil Godot ist natürlich schon, hat ja natürlich diesen Aufwind durch Unity bekommen. Und Konkurrenz ist halt immer gut. Und die Jodo-Community, die macht sich halt jetzt auch gerade richtig. Also die hat jetzt durch diesen Boost eine sehr, sehr große Entwicklung erfahren. Es gibt jetzt da schon auch deutlich mehr Bewegung in der ganzen Entwicklung. Und die Community ist halt dementsprechend auch gewachsen. Wobei, also das ist keine einfache Engine, das muss man dazu sagen. Also die, wenn du jetzt also wirklich auch schon, Unreal ist jetzt ganz gut geeignet für Artists, also wenn du keine Ahnung von Programmierung oder so hast, dann kannst du Unreal ganz gut benutzen, weil es da ganz viele Systeme drin gibt, die speziell auch für Leute gedacht sind, die nicht programmieren gelernt haben. Also das ist immer noch kompliziert, aber es gibt dann Visual Scripting zum Beispiel, damit dann die Skripte selber dann visualisiert werden, auf eine einfache Art dargestellt werden. Also du musst dann Wissen in allen anderen haben, in Art Design, in 3D, in was auch immer. Aber das ist wirklich so, das ist eine Engine, die kannst du benutzen, wenn du von also quasi als Quereinsteiger reinkommst und sagst, ich würde gerne ein kleines Spiel machen. Und Jodo ist Skripten. Also da muss man wirklich mit einer Programmiersprache rein und das auch lernen und dann halt auch programmieren lernen. Das ist verhältnismäßig einfach, weil sie mit GDScript eine eigene Skriptsprache da reingebracht haben, die von der Syntax nicht so kompliziert ist wie andere Programmiersprachen. Aber trotzdem ist es jetzt nicht die einfachste Engine, die man benutzen kann. Aber was damit passiert, ist geil. Also es ist wirklich, für 2D ist es hervorragend. 3D macht sich, da haben sie schon neue Schnittstellen halt auch jetzt implementiert mit der 4er-Version. Und das ist jetzt optisch von den Features nicht ganz auf dem Level von einem Unreal natürlich, aber das muss auch gar nicht sein, weil gerade die Leute, die Mobile Games machen, und da sind wir jetzt auch hier bei Marvel Snap, die freuen sich halt einfach, dass das Ding auch so schlank ist. Weil Unreal ist halt ein Monster. Und wenn du Monsterspiele machen willst, wie jetzt gerade hier Signy, Organs Blazing mit epischem Shit, dann ist Unreal perfekt für so etwas. Und wenn du aber kleinere Sachen machen willst, die auch in ihrem Footprint relativ gering sind, dann ist Jodo besser geeignet und du hast da auch ein bisschen mehr Kontrolle, weil du jetzt nicht die ganzen Systeme mitbenutzen musst, die Unreal natürlich mitbringt. Unreal ist schon etwas heavy, also hat aber auch eine andere Ausrichtung. Das haben sie ja auch von vornherein gesagt, dass sie eine andere Zielgruppe haben. Also mich freut es total, weil ich mag Unity nicht und ich mag Jodo. Deswegen finde ich das jetzt sehr gut. Cool.
Was wir ebenfalls mögen, ist PlayStation VR 2, auch wenn es dafür, also ja. Wir mögen nicht Sony dafür, dass sie es so im Stich gelassen haben und so vernachlässigen, aber jetzt ist ja der PC-Adapter erschienen, ein Feature, das ich ja von Anfang an mir gewünscht habe. Ich habe gesagt, ja, das Setup ist cool, wenn das an meinem PC wenigstens funktionieren würde, dann würde ich mir das überlegen mit dem Kauf. So war meine Aussage, als es rausgekommen ist. Es hat OLED-Screens, es ist, glaube ich, 4000x2000 Pixel pro Auge. Es ist technisch absolut super zu tragen und dieser PC-Adapter, abseits von HDR, was glaube ich nicht funktioniert, und das Eye-Tracking, was auch nicht so funktioniert genau, wie bei der PlayStation, funktioniert so anscheinend erstmal alles. Wir werden es auch ausprobieren, sobald dieser PC-Adapter bei uns hier im Insert Moin Haus ankommen sollte.
Korrekt.
Aber da nochmal der Hinweis schon mal, ist ab jetzt erhältlich und alle, die auf Futter warten, sehnsüchtig, können ja jetzt vielleicht dann doch nochmal Half-Life Alyx oder so spielen. Ich wäre schon wieder bereit. Ich könnte Half-Life Alyx jetzt ein zweites Mal durchspielen und ich glaube, ich würde es gerne mit einem PSVR 2 Headset machen. Das wäre also das beste Headset, was mir zur Verfügung stünde.
Ja, das habe ich bei Sony angefragt. Ich weiß nicht, ob die das Kontingent haben, um jetzt uns eins zu senden, aber das ist auf jeden Fall auf meiner Liste von Dingen, die ich als sinnvolle Anschaffung empfinde, weil ich habe es ja im letzten Brunch gesagt, die PSVR-Controller finde ich halt Hammer.
Die sind total cool. Ja, die sind auch ergonomisch so toll. Genauso wie der DualSense.
Total. Genau. Und damit dann Alyx noch mal zocken, so. Leute, geil. Und was ich so höre, soll das ja auch wirklich eine sehr gute Bildqualität auch haben. Also die, richtig, wie wir es auch von der PlayStation 5 gewohnt sind, ist die Bildqualität halt auch am PC ohne Einbußen. Und
Field of View groß bei 110 Grad.
Auch ja, super. Das ist ordentlich. Also das darauf haben ja viele Leute gewartet. Und ich glaube, das könnte dem Ganzen nochmal so einen Boost geben irgendwie. Also klar, dass jetzt nicht die sehr exklusiven Features funktionieren, das war irgendwie abzusehen. HDR finde ich schade. Adaptive Eye Tracking Dings da war irgendwie erwartbar, aber vielleicht tut sich da ja noch was. Werden wir ja sehen. Mhm. Aber cool, dass es überhaupt einen Adapter gibt. Also und überhaupt.
Die Frage ist halt, ob sie die API öffnen, dass man das Eye-Tracking ansteuern kann. Weil technisch wird es ja theoretisch gehen. Man müsste halt nur für Devs die Freigabe erteilen. Aber das ist halt ein Feature, was sie halt momentan noch exklusiv für PS5-Spiele haben. Deswegen werden sie es wahrscheinlich behalten, bis es einer jailbreakt.
Ja, oder bis sie da wirklich, absolut wirklich niemand mehr die PSVR für PS5 kauft. Vielleicht kommt dann irgendwann ein Update. Dann machen sie es frei. Ich glaube, vielleicht wollten sie hier noch so ein paar Vorteile für exklusiv für Konsole behalten.
Ja, denke ich auch, ja.
Was vielleicht nicht das Klügste ist, aber es ist erstmal das, was gerade passiert. Genau. So, ein paar Headlines habe ich natürlich auch mitgebracht. Max Payne 1 und 2 werden produziert als Remake. Juhu. Und Control 2 ist das schon jetzt spielbar, zumindest bei Remedy in-house.
Ja, beste News ist, ja.
Sehr, sehr schöne Meldung. Vor allen Dingen, weil wir ja wissen, Alan Wake 2 verkauft sich nicht nach den Vorstellungen der Entwickler. Und von daher bin ich froh, dass zumindest es weitergehen wird mit Control 2 und natürlich auch Remake.
Und ich hab richtig Bock, Max Payne 1 und 2 nochmal durchzuspielen. Ja.
Ich hoffe, die machen das Storytelling, retten sie gut und erweitern es noch besser, modernisieren es etwas, weil diese Comic, das waren ja so eingestreute Comics, die dann so mit mit so Panels gemacht wurden, das war schon sehr, sehr geil. Kann man aber natürlich moderner und heutzutage, glaube ich, noch geiler produzieren. Die Story ist von Max Payne sehr, 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 sehr gut. Also das erste habe ich durch und durch geliebt. Und wo wir gerade bei alten Spielen sind, Doom 1 und 2 wieder neu veröffentlicht worden. Also
wie oft noch,
Software, ey. Ja, echt gar nicht müde. Und es gibt eine neue Version mit neuen Levels, die auch wieder von Machine Games und Co., also diesem ganzen Entwickler gewülzt, dass da inzwischen an id Software dranhängt. Die haben eine neue kleine Mini-Kampagne dazu entwickelt, die jetzt auch in diesem Package verkauft wird. Und man kann es wieder online spielen. Bin mir jetzt unsicher, 16 oder 32 Spieler können gleichzeitig Deathmatch auf neuen Karten gegeneinander antreten. Sehr, sehr cool. Will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ebenfalls in den News, die Türkei hat den Zugang zu Roblox blockiert. Das finde ich auch sehr, sehr krass. Aufgrund der Anschuldigungen, die ja in den letzten Wochen umgingen, dass es halt so viele Gerichtsverfahren gibt bezüglich Kindesverführung und schlecht für die Erziehung und ganz merkwürdige Persönlichkeiten, die da im Voice-Chat mit den Kindern reden. Roblox sind sehr, sehr denkwürdiges Universum, ja, genauso wie Fortnite, denke ich mal auch. Aber interessant, dass die Türkei da jetzt dieses Spiel so nimmt und irgendwie ein Fallbeispiel daraus macht.
Ja, und das Zitat von dem Statement, also von dem Gericht ist, Zitat, der Grund für die Verbietung ist, attempts to undermine our social structure, abuse of children, encouragement of violence and activities that will negatively affect the development of our children, each of whom is a precious gift, will never be allowed. Also aus Jugendschutzgründen im zusammengefasst, weil sie wirklich sagen, Roblox untergräbt unsere Jugend. Das finde ich schon
wobei eine harte Roblox Ansage. Ja gar nichts damit macht, sondern es wirklich nur um den Voice-Chat dann gehen muss, weil Roblox selbst ist ja ein eher pädagogisch wertvolles Spiel.
Ja, aber Roblox ist doch auch so offen, dass du da gibt es auch einige so Fälle, wo dann irgendwie fast schon Kinderarbeit stattfindet, weil du doch so eine offene Plattform mit Roblox bietest, wo dann auch wieder andere Sachen möglich sind, die gar nicht so direkt was mit Roblox zu tun haben, aber wo dort dann halt eben
wo Menschen Sachen
gesetzliche, machen. Genau, wo Menschen Sachen machen, die aber Roblox nutzen. Deswegen irgendwo muss ja den, ja klar, du kannst nicht natürlich die einzelnen Mods, nenne ich es jetzt mal, die da drin sind, müsstest du eigentlich separat prüfen und jedes einzelne, das ist ja ein bisschen das Problem. Roblox kriegt eine Altersfreigabe, aber alle Module, die du da drin hast, genauso wie bei Minecraft im Endeffekt auch, bräuchten eigentlich wieder einen eigenen Jugendschutz. Weil natürlich können deine Kinder Counter-Strike in Roblox spielen. Ja. Das ist halt so.
Ja. Und das Krasse ist da aber auch wieder, die verdienen sich so einen Sack voll Geld. Warum wird es denn dann nicht dafür ausgegeben? Es ist doch das Richtige. Warum wird wieder nur auf den Profit geguckt und genau daran gespart? Die hätten das Geld, um da 200 Leute einzustellen, die tatsächlich nur das machen.
Ja,
weil halt in der AI wird es nicht schaffen, offensichtlich. Genauso wie die AI bei Meta nicht imstande war, vernünftig neue Spielkonzepte sich auszudenken, die dann das Studio Ready at Dawn umgesetzt hätte. Denn Ready at Dawn wurde jetzt geschlossen. Die haben unter anderem Spiele wie The Order gemacht und andere Auftragsarbeiten für PlayStation. Das
hört nicht auf, ne?
Ja, genau. Viel gibt's da auch nicht zu sagen, außer Scheiße. Deswegen ist es nur in Anführungsstrichen in den
Headlines. Weil Reddit Dawn ja auch
aber gut vor ist. Ein, zwei Jahren wäre das noch ein mega Aufreger gewesen. Und jetzt ist es schon nur noch in den Headlines. Da wissen wir, wie abgestumpft man inzwischen
ist. Ja, ist krass, weil Reddit Dawn ist ja schon ein ziemlich richtig gutes Studio.
Gutes Studio. Ne? Also jetzt nicht Premium super, aber gut.
Doch, ja. Die sind schon Premium super.
Ich fand The Order am besten und das war schon auch ein ganz schön kurzes Spiel.
Ja, deshalb war es ja polarisierend, ja. Haben halt gute Auftragsarbeiten gemacht, muss man schon sagen. Also mit dem Order gab es halt nicht den Durchbruch und dann hat Meta die geholt. Und wenn du nur noch Spiele für Meta machst, das rechnet sich halt nicht. Der große VR-Durchbruch kam halt nicht. Genau, aber es ist auch eine gute Überleitung zu unserem Mailbag. Wollen wir den noch kurz und knackig beantworten? Mhm. Welches Genre oder welcher Spieltyp oder welche Epoche wird eurer Meinung nach in 5 Jahren in Anführungszeichen der heiße Scheiß sein, fragt uns Simon. Und das ist natürlich jetzt eine sehr vage Kristallkugelfrage, aber wir können ja mal so ein bisschen unsere Experteneinschätzungen geben, wo wir denken, was sich weiterentwickeln wird.
Ich gehe da so ein bisschen nach dem Ausschlussverfahren dran. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen,
RTS dass
sowas.
Nicht.
Genau, das wollte ich sagen. Sowas wie Age of Empires oder StarCraft kommt nicht zurück, das wird's nicht. Ich glaube, es wird weiter in Richtung MMO gehen. Vielleicht sehen wir in 5 Jahren tatsächlich sowas wie den Nachfolger von World of Warcraft, das ja jetzt auch die finale Trilogie angekündigt hat, das letzte Add-on. Also da könnte ich mir vorstellen, dass Microsoft und Blizzard was ganz Gigantisches ankündigen werden, wenn wir auf 5 Jahre gucken. Und ich glaube auch, das kann der heiße Scheiß werden. VR, da würde ich eher sagen, kommt die nächste Generation so in 10 Jahren mit einem ganz neuen Schub, nicht schon in 5. Von daher, ich sage MMO. Und dann aber vielleicht nicht mehr so gamifiziert, wie es aktuell das ist, so ihr wisst ja, wenn man WoW viel spielt, dann gehen die Leute so auf Achievements abhaken und irgendwie die Fraktionen hochleveln und so. Ich glaube, das nächste MMO wird sehr viel lebensnaher sein. Schon eher so wie ein Rollenspiel GTA 5, GTA 6 mäßig. Also eine wirklich runde Welt, eine Lebenssimulation, wo man in einem MMO eine Rolle übernimmt und Second Life-mäßig ein zweites Leben führt. Das wird, glaube ich, in die Richtung gehen.
Ich schätze es auch in ein bisschen andere Richtung. Also dieser, was wir momentan sehen, ist ja so dieser große, große Versuch, das Service-Game hinzukriegen, wo du halt dauerhaft Geld verdienst. Und ich meine, wenn wir sehen, wie viele Studios eben pleite gehen auch, das wollen natürlich alle Studios schaffen. Wenn du sowas wie Marvel Snap hinkriegst, ja, wo über Jahre hinweg die Community aktiv ist und weiterspielt, wie wir es bei Destiny gesehen haben, wie wir es bei WoW gesehen haben, so sowas versuchen ja alle großen Publisher und Studios irgendwie hinzukriegen. Aber eben, da bin ich voll bei dir, nicht im klassischen MMO, jage 10 Wildschweine und arbeite es ab, sondern wirklich sowas wie keine Ahnung, Cyberpunk-Welt oder The Witcher-Welt, aber als persistent Game. So, ja, dass das eben nicht mit 20 Stunden durchgespielt ist, sondern dass du in sowas wie Cyberpunk halt dann Monate versenkst, weil das halt Multiplayer, weil das halt dauerhaft neue Quests hat. Und ich glaube, das wird so in 5 Jahren dann auch technisch halt sehr viel leichter möglich sein, wenn du wirklich mit KI Leute, NPCs hast, für die du keine einzelnen Dialoge mehr schreiben musst, sondern du gibst denen Character Traits und du gehst in eine Bar und die Leute verhalten sich halt reaktiv auf dich und können Dialoge mit dir füllen und können dir Quests geben, die irgendwie halt so ein bisschen von so einem Dungeon Master wie so ein Rollenspiel quasi angelegt werden, aber die technischen Voraussetzungen halt so sind, dass das sich dynamisch für dich entwickelt, weil halt die KI auf dich besser reagieren kann. Und ich glaube, in so eine Welt werden wir in 5 Jahren reingehen mit den Spielen. Dass das gar nicht mehr richtig so Questlines krass ausgeschrieben geben wird, sondern dass das mehr so eine dynamische Welt wird, dauerhaft bespielbar ist.
Das wird dann der große Kampf zwischen GTA 6 sein, wo dann alle rollenspielig sind und Menschen sind und die Quests quasi von Menschen gemacht werden und der Alternative von Activision, Microsoft, Blizzard oder wie das ganze Ding dann am Ende heißen wird, wo dann alles wahrscheinlich von AI immer neu ausgewürfelt wird und ganz überraschend ist.
Ja, und ich glaube, die 2 Entwürfe wird es weiterhin geben. Also es wird weiterhin so große Studios wie CD Projekt und so geben und Rockstar, die dann halt so Singleplayer-Experience machen, sowas wie Baldur's Gate 3 wird sicherlich auch noch geben. Weißt du, so in die Art, so ganz High-Class Singleplayer-Erfahrungen werden schon noch funktionieren, aber die anderen Studios werden, glaube ich, versuchen, da mit diesen dauerhaften Content-Nachschub dich bei der Stange zu halten.
Wird es alles nicht mehr geben, alles weggeschnupft, gibt nur noch 3 Studios.
Das sowieso,
Micha?
Schmups.
GTA 6 wird es ganz viel geben. GTA 6 Online. Oh, das wissen wir, glaube ich, alle, dass das passiert, ne?
Also,
das
wird nicht weggehen, nee.
Das wird nicht weggehen. GTA 6 Online, das wird GTA 5 Online ablösen. Große Singleplayer-Blockbuster, ich glaube, die sterben aus.
Meinst du, sowas wie Call of Duty wird es in 5 Jahren nicht mehr
geben? Ja, ich glaube, so ein Sony macht das noch ab und zu. Hm. Aber wenn man sich mal die Entwicklung anguckt, dann kannst du nicht mehr. Also, weil das Echo ist ja, dass Leute, die so ein Singleplayer-Spiel kaufen, ich weiß nicht, die kaufen da so ein Uncharted oder so, und dann sind die nach 8 Stunden durch, dann sagen die, ja, ist scheiße, will ich doch jetzt nicht für 80 Euro kaufen, wenn ich mir den Scheiß auch auf YouTube angucken als Walkthrough.
Vor allen Dingen kannst du es nicht mehr verkaufen, weil du keine Cartridge oder CD mehr hast, als digital gekauft wurde, und du kannst es nicht für 40 Euro wegverkaufen.
Wir erleben ja hier jetzt gerade akut aktuell so einen ganz massiven Wertverfall von Spielen durch Game Pass und die ganzen anderen Sachen, und Spiele werden verschenkt bei Epic und so. Die Entwertung der Spiele ist ja im vollen Gange. Das heißt aber eben halt auch, dass die Leute jetzt im Fall von Signy keinen Bock mehr haben, 30 Euro für ein Shoot'em'up zu bezahlen. Weil es interessiert einen schon Spaß. Ich muss halt einfach eine Woche Spaß haben. Erst dann lohnt es sich, das Geld auszugeben. Und und außerdem, also wird halt einfach die Zeit immer gegengerechnet. Das ist eine Diskussion, die wurde schon immer geführt, aber die wird in Zukunft noch sehr viel stärker geführt werden, weil die Konkurrenz sind eben diese ewig laufenden, weitergehenden Spiele, die sich sozusagen von selbst regenerieren. Also so etwas wie GTA Online ist ja so ein immer laufendes, sich selbst aktualisierendes Spiel. Also da passiert ja immer die ganze Zeit was, ne? Weil der Game Loop ist so ausgerichtet, dass die Welt halt immer wieder auch ohne deine Eingaben richtig viele Aktionen macht und viele Sachen sind random und so. Und das wird halt in GTA 6, glaube ich, noch sehr viel größer werden und sehr viel komplizierter, sodass es halt wirklich so ist, als würdest du dir wie in diesen Science-Fiction-Filmen wirklich abtauchen in eine Welt. Und das ist die zweite Realität. Also das, was man sich früher bei Second Life vorgestellt hat, das werden wir dann in der Form sehr wahrscheinlich auch in GTA 6 sehen, mit dem Unterschied, dass wir Leute erschießen können, Banken ausrauben können, dass wir die Aggression und die Frustration austragen können, die wir im echten Leben haben, weil das echte Leben wird eben nämlich auch zunehmend frustrierender.
Ja, aber ich glaube, es wird die Cozy-Welle wird auch nicht abschwappen, weil das auch Bedarf ist. Also
da frage ich mich, ob Nintendo da reinspringt. Ja. Ob es irgendwie dann doch nochmal so eine MMO von Nintendo gibt, das nicht so ist wie Animal Crossing. Ja. Sondern wirklich auch sowas wie GTA. Vielleicht sowas wie eine Welt. Kennt ihr noch die Serie Captain N? Das war ja quasi so ein Nintendo-Universum. Und dass man irgendwie von Nintendo da ein Angebot kriegt, das stärker auf die Jugend ausgerichtet ist und wo Jugendschutz auch groß geschrieben wird. Das fände ich schon gut als Balance zu den anderen
Nintendo beiden. Nintendo macht zwei Dinge. Wenn sie das billig finanzieren können, machen sie kleinere Titel wie jetzt das neue Zelda. Und die sehen dann so knuffig und innovativ aus, aber kosten nicht viel Geld, weil sie Assets wieder benutzen und auch so einen Retro-Stil fahren. Und bei den neueren Serien probieren sie jetzt das aus, was die anderen großen Mainstream-Serien nämlich ausprobiert haben, nämlich hauptsächlich Open World. Weil von Zelda kam man jetzt nicht mehr zurück. Jetzt, wer will denn jetzt noch ein klassisches Zelda spielen? Jetzt probiert man das mit Metroid aus. Bestimmt irgendwann, vielleicht nicht mit dem Metroid 4, aber mit dem nächsten. Und Super Mario Odyssey war da auch schon ein Schritt in diese Richtung. Das nächste Odyssey oder wie auch immer das heißen wird, das wird eine große, komplett open zusammenhängende world, Welt sein. Mhm. Ohne Unterbrechung. Ohne Werbeunterbrechung, wollte ich schon sagen.
Das Unterbrechung.
Ja. Und solche Sachen. Also darin wird es gehen. Ich glaube, und dann gibt es eine Ausspaltung, weil die Singleplayer-Erlebnisse und den ganzen Kram, den wird es immer noch geben, aber
das wird alles Indie. Indie und Double A.
Alles Indie. Ja. Alles Indie. Also es wird die Kluft zwischen Triple A und Indie wird immer größer. Das heißt, auch das Publikum spaltet sich in diese zwei Richtungen aus. Und dann gibt es diese Roblox und den ganzen Kram und dann halt ab und zu noch so ein Prestige-Titel. Und dann halt so, weil wir jetzt sehen wir den letzten Outburst dieser Welle. Also jetzt kommt zum Beispiel ja diese Woche diesen Monat kommt Wukong raus und Ende des Monats kommt Outlaws und sowas alles. Also große Singleplayer-Erlebnisse, die man aber zum Beispiel im Fall von Ubisoft ja nochmal extra, um das ganze Erlebnis zu bekommen, muss ja irgendwie schon wieder 120 Euro oder so bezahlen, weil Ubisoft sich das sonst nicht leisten kann, den ganzen Scheiß mit der Lizenz und so. Und das wird immer weitergehen. Also diese Art von Spielen zu machen, wird immer teurer für die Publisher. Und das hat ja Microsoft auch bemerkt. Die wissen jetzt auch nicht so richtig, was sie damit machen sollen. Das heißt, um auf diesem Niveau arbeiten zu können, wie so ein Naughty Dog das macht, das kann man nur mit einem mega, mega Backup, so wie Sony das jetzt gemacht hat und so.
Und mit auch der passenden Werbekampagne dazu.
Genau. Dann eben auch, und auch mit so einer mega Lizenz. Also ich glaube, das Wolverine-Spiel von Insomniac wird, glaube ich, auch noch ganz gut kommen. So. Und das sind die wenigen Ausnahmen, die funktionieren. Große, gigantische Franchise-Spiele. Das wird die Zukunft der Spiele. Weil die Krise in der Entwicklerwelt ist ja gerade da. Also wir kriegen jetzt zwar die, als Konsumenten diese ganzen Spiele, in Wirklichkeit ist da aber eine Riesenflaute. Das sieht man außen von anhand der gesamten Kündigung, aber auch, weil ganz viele Leute bei den Studios aufhören, versuchen ihr eigenes Indie-Projekt jetzt zu machen und so durch das Ding jetzt, und bis die fertig werden, vergehen so 2-3 Jahre und dann sehen wir eine neue Welle an Indie-Games und aber die Kurve wird immer größer.
Zwischen Indie und
Blockbuster, genau.
Haben wir doch ausführlich, ich habe erst gedacht, es wird eine schwere Frage, aber...
Das ist, glaube ich, trotzdem eine schwere Frage, aber ja.
Es kann auch sein, dass es ganz anders läuft. Vielleicht
sind es alle Simulationen, alle nur noch iRacing und Denjada Go und...
Das würdest du dir wünschen, aber als...
Wir sind doch in einer alternden Gesellschaft, die werden doch alle über 40 sein.
Also ich glaube nicht, dass die vielfältige Spiele aussterben wird, das klingt jetzt dystopisch. Ich glaube, Indie-Games werden das Ganze ganz schön schaukeln.
Naja, aber die anderen Genres sind halt da mit drin. Ich glaube halt schon, in GTA 6 wirst du eine Wahnsinns-Tennis-Simulation haben.
Ja, sehr, ja, das wird alles kommen. Also das die ganzen inkonsistenten Systeme werden kommen und dann wird es wieder neue große Debatten geben. Aber ich glaube, und das wird aber spannend, was Sony und Microsoft dann machen. Also ich glaube, Sony wird dann schon noch, Verzeihung, die paar Prestige-Titel dann irgendwie noch raushauen und sagen, hier ist Spider-Man 3 oder God of Dingsy und ne, noch ein Spiel mit einer Gewaltspirale, Uncharted 3000, irgendwas passiert da auf jeden Fall. Irgendwas werden die machen, damit sie das Ding als Grafikding verkaufen können. Und das ist so ein Ding, das müssen die gar nicht so teuer verkaufen, damit, weil die Leute wissen halt eben, dass die nächste PlayStation eine geile Grafikmaschine wird. Deswegen macht man diese Spiele eigentlich. Aber die, ich glaube, Microsoft wird spannend. Ich meine, was machen die mit ihrer Xbox? Ist das eine Roblox-Maschine?
Nee, die neue WoW2-Maschine.
Cloud.
Ja. Ach ja, stimmt, das gibt es ja auch noch. Ja.
Ist ja jetzt alles da. Gut, falls ihr eine Idee habt oder die große Vision euch im Traum begegnet, dann schreibt sie uns doch bitte im Discord auf, damit auch wir dann wissen, wie die Zukunft aussieht.
Apropos Begegnung. Ihr könnt uns begegnen.
Ja, schon in anderthalb Wochen.
Ja, genau. Wollte ich nur mal drauf aufmerksam
machen. Lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen. Und wenn ihr noch mehr Begegnungen der dritten Art haben wollt, natürlich auch uns auf Patreon oder Steady unterstützen. Immer nach Instant Moin einfach suchen und dann findet ihr uns. Bis nächste Woche, Leute. Tschüssikowski.
Nice. Ciao.